soziale Welt. Soziale Welt.
Eine Sendung mit zeitgenössischer Musik. Cornelia Melian und die Mikrooper München.
Es schlafen die Menschen in ihren Betten, träumen sich manches, was sie nicht haben, und morgen früh ist alles zerflossen. Morgen früh ist alles zerflossen. Thank you.
die Ketten!
Schlafen die Menschen in ihren Betten. Fremd, 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 fremd bin ich, fremd bin ich eingezogen.
Bellt mich nur fort, ihr! Ihr wachen Hunde! Lasst mich nicht ruhen.
Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was soll ich unter den Schläfen säumen? Ich bin
Winter, inszenierte Musik Freiner Franz Schubert, dazu Cornelia Melian.
Die Winterreise von Schubert besteht aus 24 einzelnen Liedern. Ich hatte die Idee zu dieser Winterreise, nachdem ich 2015 ans Theater nach Bitola in Mazedonien eingeladen war. Und da sind wir vom Flughafen diese 100 Kilometer da mit dem Auto gefahren. Und das war genau das Jahr, wo die syrischen Flüchtlinge unterwegs waren und alle über Mazedonien. Und was ich da gesehen habe auf der Autobahn, waren Tausende von Syrern, ausgezehrten, ausgemergelten Menschen mit Fahrrädern, ob das jetzt ein Kinderfahrrad war, ein Mountainbike oder irgendwas, alle mit einer Plastiktüte und mit einer Wasserflasche. Und das war im April, es war ein gnadenlos heißer Tag auf der Autobahn. Und das hat mich also zutiefst berührt, geschockt, alles Mögliche. Und ich habe da versucht, für mich was zu finden, um da einen künstlerischen Ausdruck zu finden. Und dabei ist mir eingefallen, der einsame Wanderer in der Winterreise, der in den 24 Liedern eigentlich keinen Menschen begegnet, sondern eigentlich immer nur seinen Emotionen, die er so in der Natur sieht, ja, also ein Wasserlauf unter einer dicken Eisschicht und so weiter. Und also ein ganz unglaublich eindrückliche musikalische Einzelbilder, also auch ganz tolle Texte sind es ja. Und am Schluss begegnet ihm ja dann der einzige Mensch, und das ist der Leiermann. Da kann man sich natürlich auch fragen, wer das ist, ob das eine Projektion ist, ob das der Tod ist oder ob das ein alter Ego von ihm ist oder dass er sich entscheidet für ein Leben als Outlaw. Ja, auf alle Fälle fand ich dieses Gefühl, was diese Winterreise erzeugt, einfach ein ganz spannendes Thema, sich damit zu beschäftigen. Und was dann dabei rausgekommen ist, ich habe mit einem Elektronikensemble zusammengearbeitet aus Berlin und einem Jazzpianisten aus Köln. Wir haben nur einzelne Stücke rausgefiltert, die für uns da wichtig waren, und haben die komplett bearbeitet. Und dazu gab es ein Bühnenbild, was eigentlich hauptsächlich aus Videoprojektionen entstand, eine ganz leere Bühne. Und da habe ich auch mit zwei Videokünstlern aus Basel gearbeitet. Das war eine riesen Videoprojektion, wo ich als Mensch, als einzelner Mensch in diesen Tunnels drin stand, der sich immer wieder entwickelt hat. Als einziges Bühnenelement gab es dann noch eine schräg gespannte Gaze, die dann an einem entscheidenden Punkt einfach nach unten fiel und dann Hölzer, also ganz archaische Hölzer, die ich in einer Szene von der Seite reingetragen habe, das war dann wie ein Schneeberg, ein Riesenschneeberg, in dem ich dann begraben lag. Das sind so ganz schlichte Bilder, die die Bühne aber so staffelweise nach hinten geöffnet haben, und dann zum Teil waren auf der Gase projiziert auch so Figuren, wo ich in der Mitte drin stand, waren hunderte von Figuren, die so ganz schemenhaft, ja, wie eben Flüchtlinge in einer Riesenmenge in so einer Folie, in so Überlebensfolie gekleidet waren.
Weiter gehen.
Ich kenne keine Fortbewegungsart, die dem Denken und Sprechen gemäßer wäre als das Gehen.
Weiter.
Denken und Sprechen gemäßer wäre als das Gehen.
Weiter. Weiter. Weiter gehen.
Erst durch die Sprache sind wir geworden, was wir sind.
Weiter.
Erst durch die Sprache sind wir was.
Weiter.
Auch wenn der Unterschied zwischen der Wirklichkeit und ihrem sprachlichen Ausdruck nicht größer sein könnte.
Weiter. Weiter.
Winter. Frei nach der Winterreise von Franz Schubert. Ein Projekt der Mikrooper München. Inszenierte Musik von und mit Cornelia Melian. Hier bei Radio Lora München hören Sie ein Gespräch mit der Künstlerin. Dazu viel Musik.
Wie bist du zur Musik gekommen und dann zur Oper?
Ja, also zur Musik gekommen bin ich so. Also ich komme aus einem relativ großen Haushalt. Ich habe noch 4 Geschwister. Wir haben halt immer gesungen und miteinander Musik gemacht, also immer, also jeden Abend. Und ich habe zum Beispiel mich selber für einen Blockflötenunterricht angemeldet, weil meine Mutter da einfach mit so vielen Kindern immer überfordert war. Dann habe ich mir eingebildet, Klavier zu spielen, dann wollte ich Klarinette und das durfte ich aber immer auch. Also ich durfte nichts anderes, ich wollte gern reiten oder sowas oder auch tanzen, das durfte ich nicht, aber ich durfte Instrumente lernen. Ja, ich habe also sehr musikalische Eltern, aber meine Mutter wollte gern Sängerin werden. Mein Vater ist auch total musikalisch, aber haben beide das dann nicht gemacht. Also mein Vater war dann einfach mit seiner Beamtenlaufbahn so beschäftigt und dann auch so eine große Familie zu ernähren und so. Meine Mutter war Hausfrau, aber es war halt irgendwie immer Sinn da, also ich wurde ganz früh schon in Oper mitgenommen und in Konzerte, das war immer selbstverständlich bei uns. Und das nicht so, dass es so was Besonderes war, sondern es gehörte halt einfach so dazu, dass man das macht. Also das ist, ich habe das geliebt, einfach dann auch aufzutreten und dann selber mir gleich was auszudenken und so. Naja, und dann hatte ich einer meiner Onkels, der war Mönch in Kloster Schäftlarn, ein Benediktinermönch, und da waren wir oft. Und da gab es diese Schäftlarner Kirchenkonzerte und dann habe ich eine Mozart-Messe gehört. Ich glaube, da war ich 9. Und da musste ich so unglaublich weinen, als diese Musik gespielt wurde und die Sänger dazu gesungen haben. Das war einfach so ein ganz berührendes Erlebnis für mich. Das hat irgendwas angerührt und da habe ich einfach gesagt, ich werde mal Sängerin. Genau, aber da hat es dann noch länger gebraucht, bis ich dann über Umwege dann tatsächlich Gesang studiert habe. Naja, also ich habe dann während der Schule, habe ich dann schon mein erstes Studium gemacht, habe ich dann so nebenher so Blockflöte noch gelernt und Klavier und war dann mit 21, hatte ich schon mein Musiklehrerstudium fertig, also so ein Privatmusiklehrer. Und da fand ich mich jetzt eigentlich ganz schön so jung und da war ich halt einfach irgendwie so immer, da muss man ja doch relativ viel üben und das war für mich immer echt lästig, weil ich auch gerne, natürlich immer so gerne unterwegs war und ich habe immer, eigentlich immer den ganzen Popbands aus unserem Gymnasium bin ich immer gerne nachgefahren und war immer ein großer Liebhaber von, ja, über Popmusik. Ja, und dann dachte ich, oh, jetzt will ich irgendwas anders machen und habe dann meinen ersten langjährigen Freund kennengelernt und da haben wir zusammen ein Theater gegründet und zwar die Fliegenden Bauten, ein Tourneetheater mit einem Zirkuszelt, mit Zirkuswägen und so weiter und haben das dann aufgebaut, also wirklich aus dem Nichts, gell? Mit ein paar Freunden und so und haben dann als erstes schon mal die Odyssee von Homer als philosophisches Volkstheater, war so die Idee, was wir da machen wollen, aufgebaut. Und dadurch, dass ich ja noch nicht so wahnsinnig lang von zu Hause ausgezogen war, war dann dieses Zusammenleben in so einer großen Gruppe mit 12 Leuten und immer zusammen und immer wahnsinnig viel arbeiten und spielen und diese ganzen menschlichen Konflikte, war natürlich auch toll, aufregend alles, aber es war mir irgendwie zu viel. Dann bin ich nach 2 Jahren ausgestiegen und habe mir dann gedacht, so jetzt studiere ich mal Gesang und bin dann nach Basel.
Ja, das hört sich jetzt so einfach an, aber du musst ja auch eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, du warst ja auch für Gesang begabt.
Ja, ja. Ich habe schon während dem ersten Studium am Richard-Strauss-Konservatorium, da gehört dazu, dass man immer Stimmbildung bekam. Und dann fanden die, dass ich einfach schon toll singen kann. Und dann habe ich immer gleich schon eine Gesangsstunde in der Woche bekommen. Da bin ich dann auch schon ziemlich in die alte Musik eingestiegen und habe dann auch schon Konzerte gemacht als 19-, 20-Jährige. Also ich wollte, sagen wir mal so, eigentlich wollte ich immer Popsängerin werden und es gab es aber leider zu meiner Zeit jetzt nicht so, dass man da irgendwie, da gab es nicht diese an den Hochschulen, diese Popmusikabteilung. Ich fand das auch affig, wenn man Popmusik studiert. Also das verstehe ich heute auch immer noch nicht, warum das man, also bei Jazz verstehe ich es noch, aber so. Aber genau, da habe ich mir dann aber ein eigenes Bein gestellt, denn nämlich als ich in Basel studiert habe, war ich dann in einer Band, in einem Elephant Chateau hieß das, und da durfte ich nicht singen, da durfte ich alles andere machen, aber nicht singen, weil sie immer gesagt haben, na, das klingt, wir wollen was so dreckige Stimmen haben, das passt einfach nicht, ne? Und dann, genau.
War der Traum aus.
Ja. Genau, da hast du von der Stimmbildung her zu viel mitbekommen.
Man lernt dann halt sauber zu singen, also so ganz sauber, also dass halt auch die Obertöne stimmen und so. Und gerade wenn man alte Musik macht, da gibt es ja dann so mitteltönige Stimmungen oder es gibt diese ganzen Werkmeisterstimmen, das sind so Fachbereiche, aber da wird unterschiedlich gestimmt. Da sind manchmal die Terzen größer als in unserem wohltemperierten Stimmung, die wir jetzt alle kennen. Ja. Also habe ich gelernt, sehr präzise intonieren zu können und sehr auch so ganz am Wort zu bleiben und so mit der Stimme zu gestalten. Und das passt uns einfach nicht so gut zur Popmusik. Also ich denke mal, gute Popmusik, das darf auch ein bisschen dreckig sein. Was wäre ein Mick Jagger, ohne dass er immer ein bisschen zu tief singt? Also das kann man so gar nicht erklären. Also zumindest erschließt sich das ein bisschen aus, finde ich. Und so habe ich mir halt gedacht, nach meinem Studium, ich kam ja eben von diesem Zelttheater, wo wir sehr so einfach so eher ein bisschen vom Straßentheater, ich habe auch Straßentheater in der ersten Zeit immer gemacht, also dieses freie Spielen, dieses bisschen plakative Spielen, dieses überhaupt so ein bisschen Commedia dell'arte mäßige, und ich wollte einfach dann ein eigenes Ensemble haben, wo ich alles integrieren kann. Das Tolle an der Oper ist ja, wir haben Musik, wir haben die bildnerische Ebene, wir haben das Spiel. Also das ist eigentlich wie Film. Ja, es kommt alles zusammen, und das finde ich eben das ganz Aufregende an der Oper. Und deswegen heißt dann das Projekt, was ich dann gegründet habe, 2021 werden es 30 Jahre, heißt Mikrooper München. Mikrooper, das heißt, ich verdichte die teuerste Kunstform, die es gibt. Es ist wirklich hoch subventioniert, du hast Orchester, Sänger, Riesenbühnenbilder, Licht und Kostüme und so weiter, verdichte ich auf die minimale Form, also von allem ganz wenig, eigentlich als Drei-Groschen-Spektakel, und gehe aber auch noch in eine andere Richtung. Also ich habe nicht wie Musiktheater eine Geschichte erzählt, eine Geschichte einer Oper, ne, dass ich irgendwie eine Story da erzähle, sondern ich nannte das dann, ich mache inszenierte Musik. Die Musik steht im Mittelpunkt, und ich habe mir dann immer Programme zusammengestellt, ob das jetzt Auftragskompositionen waren oder Musik, die es schon gibt, und habe dann versucht, über diese Musik erstmal einen Raum auszudenken, zu finden, und dann geschaut, wie kann man das dann szenisch umsetzen. Und da ist ein ganz anderer Ansatz, was dabei rausgekommen ist. Und das nenne ich eben den Begriff inszenierte Musik.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen, und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
Die Fortsetzung des Gespräches mit Cornelia Melian über den Anfang ihrer Karriere bis zur Gründung der Mikrooper München, mit der sie seit 1991 viele Projekte verwirklichte, inszenierte Musik auf die Bühne brachte und bringt. Vor der Gründung der Mikrooper wurde 1990 eine Satie-CD veröffentlicht. Cornelia Melian Gesang und Sabine Liebner Piano, Les Anges.
Thank you.
Die nächste Aufnahme, Amor, ist eine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Siegfried Rössert. Amor, frei nach einem Madrigal von Monteverdi. Den Friedensprozess.
Thank you.
Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky.
Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Jetzt mit einer Sendung mit Cornelia Melian. Sie hat vor 30 Jahren die Mikrooper München gegründet, ist Sängerin, Performerin, Komponistin, Dramaturgin und noch vieles mehr. Und das alles in einer Person. Ich habe Cornelia im letzten Jahr hier in München im Schwere Reiter an einem Abend mit Musik von Hildegard von Bingen zum ersten Mal live erlebt.
Also wenn mich jemand schon durch mein langes Leben begleitet, dann ist es die Hildegard von Bingen. Also ich habe in Basel studiert und zwar an der Musikhochschule Basel und die haben dann so einen Nebenbereich, das heißt Lehr- und Forschungsinstitut für alte Musik. Und da ist mir schon die Hildegard von Bingen untergekommen, weil alte Musik heißt, da gab es einen Zweig für Mittelalter, richtig, und dann für Renaissance, Barock und Klassik. Und in diesen Studien kam mir die Hildegard von Bingen unter und das war dann in der Beschäftigung mit ihr. Erstens mal ist die Musik toll, ist einstimmige Musik, wie im Mittelalter überhaupt. Und eine ganz spannende Frau, weil sie wirklich, also man kann sie auch als eine der ersten Feministinnen beschreiben. Die hat sich durchgesetzt, die hat den Königen ihrer Zeit, wie zum Beispiel Barbarossa und den Papst Eugen III., hat sie wirklich die Leviten gelesen, hat sich getraut, viele Wahrheiten auszusprechen. Sie hat über Umwelt gesprochen. Weil sie hatte ein ganz ganzheitliches Weltbild, wo der Mensch eben nur ein Teil des Gesamten ist. Und ich denke mal, deswegen ist sie heute auch wieder so modern, das ist einfach auch ein Thema von heute. Also sie bezieht dann alles mit ein, ob das theologische Fragen sind oder Fragen des Essens, des Körpers, auch der Sexualität und der Natur natürlich und des insgesamten Denkens.
Auf irgendeine Art und Weise war sie eine sehr emanzipierte Frau. Die hat sich ja von diesem Männerkloster getrennt und ist eben mit ihren Frauen weggezogen und hat was Eigenes auf die Beine gestellt.
Ja, ja, die hat ein eigenes Kloster gebaut, weil sie war ja, früher waren die Benediktiner-Nonnen und Mönche in einem Kloster getrennt. Und es war sehr streng. Also die Hildegard von Bingen, die haben richtig, die waren quasi weg von der Welt. Also die waren wirklich weggesperrt. Und sie hatte dann eben, die hatte ja die Visionen, die Hildegard von Bingen. Und es wurde ihr gesagt, dass sie ein eigenes Kloster bauen muss. Und diese Visionen, die kamen nicht einfach mal so lustig daher, sondern die kamen über unglaubliche körperliche Schmerzen. Also sie war dann Tage überhaupt nicht mehr ansprechbar. Die wurde quasi an den Boden geworfen. Die hatte extreme Migräne, Kopfschmerzen, also der ganze Körper war, und weil sie sich oft geweigert hat, diese Aufgaben zu übernehmen, weil es ist so ein Kloster im Mittelalter zu bauen in einer völlig unwegsamen Gegend, das war natürlich ein Riesending. Aber das hat sie dann wirklich gemacht und hat ein sehr modernes Kloster gebaut. Jede Zelle hatte fließendes Wasser, muss man mal sich vorstellen. Also ganz fortschrittlich. Und also war wirklich, war irgendwie eine ganz tolle, super interessante Frau.
Ja, genau. Und deswegen ist sie auch so in.
Also Hildegard von Bingen wurde als 10. Kind geboren. Und das 10. Kind gehört dann eigentlich immer der Kirche. Aber sie wurde dann schon mit 8 Jahren quasi weggegeben von der Familie. Und sie war ein sehr zartes Kind und immer kränklich. Aber man muss unterscheiden. Also sie hatte Visionen und da sprach sie immer von einem unglaublich hellen, gleißenden Licht und der Stimme, die aus diesem Licht spricht. Ein paar hundert Jahre später wäre sie natürlich im 15. Jahrhundert als Hexe verbrannt worden. Aber zu der Zeit war das noch nicht. Aber sie wurde halt immer angefeindet, dass das alles irgendwie ein völliger Käse ist und so. Und sie wurde dann beordert zu Papst Eugen III. Und dem musste sie vorlesen aus dem, was sie da gehört hat. Und da wurde ihr erlaubt, weiterzuschreiben. Sie war super klug auch. Sie sagte immer, es ist alles nicht von mir. Ich bin ein nicht wissendes, armes Weib, sagt sie wörtlich. Es wird mir alles gesagt. Also ich denke mal, das ist natürlich auch ganz klug von ihr, weil sie hatte einfach dort in einer absoluten Männerwelt war sie tätig und es gab außenrum nur Männer und gerade in der Kirche. Also musste sie natürlich irgendwas finden, damit sie, ja, sagen wir mal, nicht einen Bann bekommt, den sie ja später dann auch bekommen hat. Sie hat ja dann wirklich einen Bann bekommen und durfte dann keine Messe lesen, mal ein ganzes Jahr, weil sie einen nichtgläubigen Adelsmann in ihrem Friedhof beerdigt hat und sich geweigert hat, den wieder rauszugeben. Sie sagte, der hat gebeichtet und er hat alles bereut und ihm sei vergeben und er darf da bleiben. Und da wurde sie mit einem ganzen, mit einem Schisma, nennt man das, mit einem Kirchenbann versehen.
Da hat sie Charakter bewiesen.
Ich liebe ihre Musik, weil diese Musik sich so unterscheidet von der Musik, die zu der damaligen Zeit eben geschrieben wurde. Es sind noch einstimmige Melodien. Es gab damals nicht die Mehrstimmigkeit, die wir jetzt schon so in unseren Genen haben, sondern einstimmige Melodien. Und die waren normal so 5 Töne und so ganz brav. Und bei ihr schwingt sich das auf über 2 Oktaven in so Quart- und Quintsprüngen. Und es ist wirklich erstaunlich und ganz virtuos. Ich finde es zum Teil auch echt schwierig zu singen, wenn man eben in diesen verschiedenen Lagen singen muss mit sehr viel Text. Du sagtest, dass es Komponisten in alter Zeit Äbtissinnen sein mussten. Ja, es war eben so früher. Frauen, die eine Ausbildung bekommen haben, waren entweder Klerus, also in der Kirche, oder sie waren Adel. Sonst gab es nichts. Also dieses Bürgertum, was wir dann später kennen, das gab es ja noch gar nicht. Und deswegen war das meiste dann eben die Gelehrten, die dann halt in der Kirche waren. Später dann in der Renaissance kamen dann schon Komponistinnen, gerade in Italien. Da gibt es im Frühbarock eine Barbara Strozzi, dann gibt es auch unglaublich gute Barockkomponistinnen, auch in Frankreich. Da gibt es eine ganze Menge davon und ich habe während meinen Studienzeiten da in Basel habe ich ganze Barockabende gemacht, nur von Frauenkomponistinnen. Also ist dazu im Mittelalter, also Hildegard von Bingen ist ja so 11. Jahrhundert, gab es eigentlich nur die Hildegard von Bingen. Es war damals eben so, dass sich alles eigentlich nach dem Wortrhythmus orientiert hat, also immer an der Sprache.
Und die Sprache, in der damals gesungen wurde, war ja Latein, natürlich. Ne? Also dieser Wortrhythmus Latein ist ja ein anderer als Wortrhythmus Deutsch. Wie singst denn du jetzt die Hildegard von Bingen? Singst du die auf Latein, also ursprünglich, oder geht das über ins Deutsche?
Da gibt es nichts Deutsches, es ist alles Latein, das ist auch ganz wichtig, das gehört dazu, diese Bildersprache im Lateinischen. Also das kann man eigentlich so nicht übersetzen. Also wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, würde ganz komisch klingen. Also insgesamt die Texte von der Hildegard von Bingen sind extrem bilderreich, extrem in einer ganz bilderreichen Sprache, die heute ganz komisch daherkommen würden. Aber im Lateinischen spürt man, dass das so, dass das was ganz Besonderes ist.
Du singst Latein, aber die Musik ist ja überhaupt nicht aus der damaligen Zeit. Das klang bestimmt ganz anders. Das heißt, du veränderst die Musik, aber behältst die Sprache bei.
Ja, das ist aber nicht ganz richtig. Also wie gesagt, ist es eine einstimmige Musik. Ich singe Original Hildegard von Bingen. Aber mein Original ist halt immer die Fragezeichen. Man weiß nicht, wie das geklungen hat. Aber über Forschungen so ungefähr. Ja? Also man kann so sich annähern. Also ich singe genau die Melodien, die da notiert wurden. Und oft schreibe ich es dann selber in meinen eigenen Rhythmus um. Aber ich behalte immer die Melodien bei. Und das ist so meine Idee jetzt bei diesem Projekt der Hildegard von Bingen, dass die Lieder als Grundmaterial zu nehmen und dann komplett neue Klanglichkeiten dazu zu entwickeln. Der erste Teil im Konzert war eher so, dass ich das eher so ein bisschen wie Weltmusik gehandhabt habe. Da waren also Frame Drums dabei, also eine Musikerin, die auf eher arabischen Trommeln spielt, und dann einen Multiinstrumentalisten, der auf selbstgebauten Instrumenten spielt, gleichzeitig aber auch eine Oud spielen kann oder auch Laute und so. Und da wurde das so eher so wie Weltmusik, aber immer mit dieser Idee des gleichbleibenden Grundtons. Das leitet sich auch ein bisschen her über dieses Musikbild der Hildegard von Bingen. Die Hildegard von Bingen hat die Musik in drei Teile aufgeteilt. Da gibt es die Musica Humana, das ist der singende Mensch. Der singende Mensch ist stellvertretend für die Sprache der Engel. Dann Musica Instrumentalis, das ist alles, was Instrumentalmusik ist. Und dann gibt es noch dieses interessante, den interessanten Begriff der Musica Mundana, der Weltenmusik. Und da mag man ja mal sich schon fragen, was das sein kann. Und jetzt ist natürlich interessant für uns zu überlegen, was könnte denn für uns jetzt eine Musica Mundana sein? Und ich fand das eben ziemlich interessant, das in so einen elektronischen Bereich zu bringen, und da auch mit elektronischen Klängen zu spielen und da ein paar Experimente zu machen.
Laudibus,
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Ich danke der Künstlerin für ihre Bereitschaft zum Live-Gespräch und für ihre Musik. Verabschiede mich für heute. Ich bin Beate Stölzel, verantwortlich für diese Sendung, die Sie in der Lora-Mediathek nachhören können.
Der Wanderer in der Winterreise ist immer alleine. Der ist immer alleine. Ich denke mal, der Mensch kann einsam nicht überleben. Das weiß man aus der Gehirnforschung, dass der Mensch ein gemeinschaftliches Wesen ist. Und das, was gerade passiert, das dem Menschen überhaupt gar nicht gut tut, dieses Vereinzeln. Und jetzt hat man ja schon die letzten Jahrzehnte so, dass man immer den Mitmenschen als Konkurrenten gesehen hat. Ne? Also immer Konkurrenz, Konkurrenz. Aber so können wir als Menschen, denke ich mal, nicht überleben. Das wird nicht so gehen. Und das ist, setzt natürlich Corona für mich dem Ganzen nochmal eine Krone auf.
Wir haben auch, und ich habe auch gelernt, dass wir so viel Empathie und so viel Fantasie besitzen sollten, um uns die anderen Menschen, die sterben können, vorzustellen. Das ist im Augenblick das Gebot der Stunde. Was wir lernen könnten aus dieser Krise, dass wir sagen können, okay, es geht nicht nur mit Konkurrenz.
Ja, also ich denke mal schon, dass wir sehr viel lernen könnten aus dieser Situation. Also dieses Stück O Jerusalem von Hildegard von Bingen ist dem heiligen Rupert gewidmet. Hildegard von Bingen hat ein eigenes Kloster gebaut, das muss man wirklich wissen.
Thank you. Coronatus rosis lilis.